Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mehr Menschen betreiben Fitnesssport als Fußballsport.
Auch wenn wir uns dann den Umsatz angucken, der bei 4,6 Milliarden Euro liegt, das ist eine Wahnsinnszahl, auch wenn die extrem rückläufig ist mit fast minus 25%.
Das heißt, die Fitnessbranche macht genauso oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz als die Fußball-Bundesliga.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen in die Runde zu einer neuen Folge Sportbusiness Kompakt. Ich freue mich, dass ihr wieder fleißig dabei seid und würde sagen, wir machen es wie so regelmäßig und gucken einfach mal, was in der letzten Woche so los war.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Und da begegnen uns zwei ehemalige Sportler aus dem Fußballbereich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Prinz Poldi und Tante Käthe, also Lukas Podolski und Rudi Völler, halten jetzt die lila Kuh hoch, zumindest die Milka Schokolade und Oreo. Denn für diese beiden Marken sind sie jetzt Markenbotschafter. Da würde man zunächst sagen, ja, okay, kann man mit einverstanden sein, wer mag denn nicht Schokolade? Und wenn dann Herr Füller Aussagen trifft wie Milka ist für mich etwas wie Teamgeist, Loyalität und ein empathisches Miteinander, dann beginnen schon ein paar Falten in meinem Gesicht sich zu entwickeln. Aber richtig schwierig wird es dann, wenn man berücksichtigt, dass Milka ja nicht einfach so da steht, sondern der Mutterkonzern Mondelez steht dort dahinter und die stehen seit Jahren in der Kritik eben mit Kinderarbeit und Umweltzerstörung, zum Beispiel um das Palmöl zu bekommen, ganze Wälder abgeholzt werden. Da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht sich besser beraten hätte und vielleicht eine andere Schokoladenmarke unterstützt hätte. Was sagst du, Lennart?
Ja, also definitiv, wenn du halt wirklich so ein Sponsoring eingehst oder eine Partnerschaft eingehst, dann solltest du dich im Vorfeld eigentlich informieren, okay, was steckt dahinter, was könnte auch vielleicht in den Medien dann für, ich nenne das Wort jetzt mal einen Mund, Shitstorm auf mich zukommen, weil man, das ist ja wirklich was Wichtiges und was Langfristiges sollte es sein und dann sollte man sich genügend Gedanken machen und deswegen weiß ich nicht, ich bin gespannt, was dann auch auf die beiden zukommt, ob es vielleicht doch beiseite geschoben wird und gesagt wird, okay, lass die Milka-Botschafter sein, ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit dem Thema. Ein anderes Thema, auch sehr aufbrausend. Das Thema haben wir schon öfter bei uns im Podcast. Und zwar geht es um die WM in Katar. Und zwar diesmal um die Niederlande. Da werden nämlich die Sponsoren teilweise abspringen oder bleiben fern. Nämlich hat der Hauptsponsor ING am Donnerstag mitgeteilt, ja, man wolle sich nicht in so einem Umfeld präsentieren. Man möchte nicht da sein, wo die Menschenrechte verletzt werden und da Werbung schalten. Das passt nicht mit den Markenwerten überein. Und jetzt steht die Niederlande erstmal ohne viele seiner Sponsoren da und für die ist das natürlich schlecht, aber ich kann die Sponsoren verstehen, weil das ist einfach ein Imageschutz, Gerd. Wie denkst du?
Genau, denn neben dieser Marke kommt ja auch die in den Niederlanden sehr bekannte Supermarktkette Albert Heijn, KPN und die niederländische Lotteriegesellschaft dazu und sagen, wir alle sagen nein. Das ist natürlich ein Punkt, den man so noch gar nicht hatte, ne? Dass die Sponsoren sagen, von uns aus könnt ihr gehen oder nee, wir sind nicht dafür, dass ihr geht, aber wenn ihr gehen wollt, dann geht alleine, wir bleiben zu Hause, finde ich einen starken Zug.
Definitiv. Gut, hören wir uns mal ein schöneres Thema an, nämlich passend dazu, dass die FIBO jetzt am Wochenende beendet wurde, würde ich sagen, gehen wir mal über zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Und der Aufhänger zu diesem Fitnessmarkt könnte nicht besser gewählt werden, denn am letzten Wochenende ist in Köln die FIBO, die Weltmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, zu Ende gegangen. Immerhin konnten 51.300 Besucher aus 109 Ländern begrüßt werden. Das ist schon eine ganz stolze Zahl. Allerdings müssen wir mal zurückdenken, dass 2019 145.000 Menschen nach Köln gepilgert sind. Im Jahre 2020 gab es nur eine Online-Messe und letztes Jahr ist die FIBO sogar ganz ausgefallen. Jetzt aber präsentiert sich die Fitnessbranche national wie international in einer großen Spannbreite. Und die wollen wir im Sinne des Marktes einmal, Lennart, ich und unser erster Studiengast in diesem Podcast, Professor Stefan Geißler, unser Fitnessprofessor, abarbeiten. Und das tun wir in der Form, dass Lennart und ich einmal das Angebot zeigen und mit Stefan Geißler würden wir die Nachfrage beziffern. Also, wie sieht denn der Markt aus, Lennart?
Ja, also als ich mir die Zahlen angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, das sind eigentlich schon echt beeindruckende Zahlen und es machen wirklich viele Menschen wahnsinnig viel Fitness, auch in Fitnessstudios. Aber wenn ich mir dann die Entwicklung angeguckt habe, hat man gesehen, okay, die Zahlen sind echt rückläufig. Gucken wir uns zum Beispiel Fitnessanlagen an, da haben wir 9.538, das ist ein Minus von 1,4%. Wir haben 10,31 Millionen Mitglieder, ein Minus von 11,6%. Mitglieder pro Anlage sind dann im Schnitt 1.081, das ist auch wieder so ein Minus von 10%. Also man sieht schon, der Markt ist riesengroß, aber doch wohl rückläufig, Gerhard.
Genau, die Zahlen haben alle ein Minus davor. Allerdings nochmal zur Vergleichbarkeit. Du hast gesagt, 10,31 Millionen Mitglieder, ne, das sind sie eigentlich per forma nicht, das sind Kunden, keine Mitglieder im Sinne eines Vereins. Aber der Deutsche Fußballbund, immerhin der größte Sportverband der Welt, hat gerade so 7, 8 Millionen. Das bedeutet, mehr Menschen betreiben Fitnesssport als Fußballsport. Und das finde ich schon bemerkenswert, auch wenn da 11% Minus stehen.
Definitiv, auch wenn wir uns dann den Umsatz angucken, der bei 4,6 Milliarden Euro liegt, das ist eine Wahnsinnszahl, auch wenn die extrem rückläufig ist mit fast minus 25%.
Auch
Also man
da,
sieht.
ja, Entschuldigung, Lena, wenn ich ins Wort war, auch da nochmal der Vergleich. Die DFL hat für die Bundesliga knapp 4 Milliarden Euro Umsatz beschrieben. Das heißt, die Fitnessbranche macht genauso oder vielleicht sogar noch mehr Umsatz als die Fußball-Bundesliga.
Definitiv, aber die Zielgruppe beim Fitnessmarkt ist ja auch riesengroß. Du kannst als 16-, 17-, 18-Jähriger trainieren, um für den Sommer gut auszusehen, aber es gibt auch viele 40-, 50-, 60-, vielleicht sogar 70-Jährige, die das machen, um fit zu bleiben und um gesund zu bleiben. Das heißt, du hast eine Riesenzielgruppe, was diese Riesenzahlen auch bestätigt oder vielleicht ein bisschen erklärt.
Und im Hinblick darauf, dass wir jetzt hier mal das Angebot beschreiben wollen, ist das natürlich für eine Branche sensationell. Du bist nicht auf ein Alter, ein Geschlecht oder irgendeinen Bildungsstand reduziert. Du kannst praktisch für Fitness, Gesundheit, Wellness jeden ansprechen. Interessant ist natürlich auch, dass die sogenannte Penetrationsrate, also wie oft gehen denn die Mitglieder ins Studio, nur bei 12% liegt. Es gibt also jede Menge Karteileichen, die vielleicht zu Hause trainieren, aber nicht in der Fitnessanlage sind.
Auf jeden Fall. Ich kenne auch viele Beispiele, die wirklich regelmäßig für einen Fitnessclub bezahlen, aber eigentlich nie hingehen. Ne? Da oft auch, weil man sagt, man hat eine Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren, ist dann 2 Monate motiviert und dann verschwindet er so ein bisschen im Hintergrund.
Und das betrifft in der Regel die Zeit um die Jahreswende, dass also zu Silvester neue Vorsätze getroffen werden. Und dann kommt es in den Fitnessstudios im ersten Quartal eines Jahres zu vielen Neuanmeldungen, die aber jetzt ausgeblieben sind. Und was die Betriebsstruktur der Studios anbetrifft, da haben wir eigentlich drei Dinge. Entweder Ketten, Mikrostudios oder Einzelstudios. Und was ich interessant finde, ist, dass der Anteil derjenigen, der Zahl der Studios anbetrifft, da sind Mikrostudios vor Einzelstudios und Ketten, wenngleich natürlich die Ketten absolut gesehen die meisten Studiomitglieder auf sich ziehen.
Definitiv ist ein interessanter Gegensatz, macht aber auch dementsprechend Sinn, weil du hast halt auch viele Einzelstudios, die ein bisschen kleiner sind, die so ein bisschen familiärer sind und die Ketten sind natürlich einfach nur, ich sag mal, Massenproduktion, ne? Da hast du einfach eine riesen Trainingsfläche, wo die Leute einfach ein- und ausgehen und auch auf 24 Stunden haben die offen. FitX erinnere ich mich zum Beispiel. Das begründet das so ein bisschen, ne? Aber generell, man sieht, der Trend geht auch oder nimmt deutlich zum Home-Fitness zu. Und ich würde sagen, für das Thema oder unter anderem für das Thema holen wir uns jetzt mal unseren ersten Gast rein.
Endlich ist es soweit. Lennart und ich haben in unserem Podcast einen Studiogast. Und was für einen Studiogast, Professor Dr. Stefan Geißler, der in der Branche als der Fitnessprofessor unterwegs ist. Hallo Steff, schön, dass du da bist.
Hallo Gerhard, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Magst du uns ein bisschen dich vorstellen und das, was du hier an der Hochschule machst?
Ja, gerne. Also ich bin rund um das Thema Fitness hier quasi zuständig mit meinem Kollegen Thorsten. Und auch für die Forschung bin ich zuständig und wir versuchen einfach den Begriff Fitness, Wissenschaft im wahrsten Sinne mit Content zu füllen, machen also sowohl Forschung als auch Lehre rund um die Fitnesswissenschaft.
Im ersten Teil dieses Podcasts haben Lennart und ich sozusagen das Angebot einmal porträtiert. Mit dir wollen wir jetzt die Nachfrage einmal anschauen. Festgestellt haben wir ja, 10,3 Millionen Mitglieder sind in Studios, weit mehr als der Deutsche Fußballbund Mitglieder hat. Gibt es eigentlich etwas, was du bevorzugen würdest, dass man sagt, ja, wenn jemand jetzt sagt, ich will da auch mitmachen, soll der in eine Kette oder in ein Einzelstudio oder in ein Mikrostudio gehen?
Ja, das kann man leider so pauschal nicht beantworten, weil es kommt ja darauf an, was die Kette zum Beispiel oder das Mikrostudio anbietet und was der Kunde sich wünscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur Krafttraining machen möchte ohne Anleitung, dann kann ich, glaube ich, ganz gut in so eine Discounterkette gehen. Wenn ich aber jetzt meinetwegen irgendeine medizinische Indikation habe, wo ich ganz spezielle Beratung brauche, dann würde ich dann vielleicht eher in ein Gesundheitsstudio gehen.
Ja, und da hätte ich auch noch eine Frage. Und zwar würde mich mal interessieren, was hat sich deiner Meinung nach in den letzten Monaten oder Jahren an der Fitnessbranche generell geändert?
Ja, so in den letzten Monaten würde ich sagen, ist zu beobachten, dass nach im Prinzip, also man kann ja noch nicht nach der Pandemie sagen, aber durch diese harte Zeit der Pandemie einfach wieder viele Menschen Lust haben auf Training, auf Bewegung, vor allem auch Menschen zu treffen beim Training. Und das stimmt uns sehr froh.
Im Grunde ist ja auch die Frage, in Fitnessstudios stehen natürlich Geräte, aber wie viel apparative Unterstützung brauche ich denn, um fit zu sein oder gesund zu werden? Reicht nicht Liegestütz und Kniebeuge?
Ja, also eigentlich schon, ja, aber das Problem ist, dass die meisten nicht wissen, was müssen sie da genau machen, wie viel, wie geht es. Also dass jetzt ein Liegestütz, ich sag mal, die Brustmuskulatur und den Trizeps trainiert, wissen die meisten, aber wie wird dann zum Beispiel die genaue Gegenseite trainiert? Da fängt es dann schon an. Und wie oft muss ich das machen und wie kann ich es leichter oder schwerer gestalten? Das heißt, das Know-how ist eigentlich das Wichtige und die Motivation natürlich dazu.
Das heißt, deiner Meinung nach hat sich die Anforderung, die Kompetenz an Studiobetreiber oder Trainer deutlich geändert?
Was heißt geändert? Sie war für mich immer schon wichtig, aber sie wird, glaube ich, immer wichtiger, weil der Kunde von heute sich Informationen holt durch Bücher, durchs Internet. Und dann einfach auch erwartet von einem Trainer, vom modernen Trainer, dass der gut ausgebildet ist und weiß, wovon er redet.
Das heißt, deine Absolventen mit dem Bachelor und Master wären solche Qualifizierten?
Das ist zumindest genau unsere Intention. Dafür arbeiten wir seit Jahren, dafür forschen wir, dafür lehren wir in dem Bachelor Fitnesswissenschaft und jetzt auch in dem Master Trainingswissenschaft und Sporternährung wollen wir einfach top ausgebildete Trainer auf die Menschheit loslassen.
Ich hatte das große Vergnügen, in meiner Jugend hätte ich beinahe gesagt, 10 Jahre Pressesprecher der FIBO zu sein. Da hieß sie noch Fitness und Bodybuilding, das sind ja die eigentlichen Abkürzungen. Heute ist eben die Ausformulierung Wellness und Gesundheit. Wie weit ist denn deiner Meinung nach der Link zu Reha-Einrichtungen, Kuren, Krankenkassen wichtig?
Unbedingt wichtig. Ich glaube, wir müssen da alle viel näher zusammenrücken. Ich hatte jetzt auch auf der FIBO gute Gespräche mit der DGSP, also der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin. Und da haben wir uns eigentlich schnell darauf geeinigt, dass wir auf deren nächsten Summit nächsten Jahr auch die Fitnesswissenschaft implementieren wollen. Also ich glaube, nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, also die Medizin, die Sportwissenschaft, in unserem Fall die Fitnesswissenschaft, die Physiotherapie und alle Beteiligten, dann können wir wirklich was erreichen.
In der Pandemie hat ein Begriff Renaissance erlebt in dieser Branche, nämlich At-Home-Fitness. Zum Beispiel hat die Tracking-App Strava 2020 73 Millionen App-User gehabt und jeden Monat 2 Millionen Neukunden, Wahnsinnszahl, Peloton, also vernetzte Bikes und Laufbänder, 1,6 Milliarden US-Dollar, 100% Umsatzsteigerung. Ist das etwas, was dich überrascht oder was dich erfreut, weil man dann sowohl als auch trainiert?
Letzteres eher. Also überrascht hat es mich nicht, weil was sollen die Leute machen, wenn das Fitnessstudio zu hat? Also von daher nur Glückwunsch an die Firmen, die dann den richtigen Moment ausgenutzt haben. Wir sehen aber auch jetzt gerade, dass das sehr stark wieder zurückgeht. Also genau genannte Firmen stehen jetzt vor langsam angehenden Problemen. Und ich denke, dass sich das nicht widerspricht. Ich glaube, dass sich das ergänzt, dass einfach jeder, der ins Fitnessstudio geht, froh ist, dass wenn er auf Reisen ist oder so, vielleicht noch durch seine Mobile-App zusätzlich ein bisschen Sport machen kann und Motivation bekommt. Ich denke, dass sich das eigentlich gut unterstützen kann und dass da Symbiosen entstehen. Und dass das Live-Training vor Ort, das heißt also, dass wirklich ich im Fitnessstudio bin, vielleicht meine Freunde dort treffe und dass auch der Trainer da ist, der mir mal sagen kann, was ich falsch mache, das ist niemals zu ersetzen.
Ja, Steff, die Zeit ist bei uns immer sehr knapp und eben begrenzt. Vielen Dank, dass du uns hier mit deiner Kompetenz zur Verfügung gestellt hast. Aber eine Frage habe ich dennoch. Interessant finde ich immer, wenn jemand Fußball oder Handball macht, der sagt, ich gehe zum Handballsport. Wenn jemand zum Fitness geht, der sagt, er geht zum Training. Das ist eigentlich komisch, ne? Niemand sagt, ich mache Fitnesssport. Ist das meine persönliche Wahrnehmung oder wie siehst du das?
Ich glaube, das hängt immer ein bisschen davon ab, wen du da fragst. Also wenn du zum Beispiel den mit dem 40er Oberarm fragst, der würde sagen, ich gehe pumpen. Und wenn sich da jemand nur aufs Fahrradergometer setzt, vielleicht geht er dann zum Training. Ich bin mir nicht sicher, aber da gibt es bestimmt Unterschiede.
Sehr gerne. Hat riesig Spaß gemacht. Steff, ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir werden es nicht vergessen und das Datum festhalten. Erster Studiogast in unserem Podcast. Unser Fitnessprofessor. Danke und tschüss, bleibt gesund.
Ja, danke, ebenso.
Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wieder fleißig zugehört habt. Bleibt dabei, schreibt uns auch gerne weiterhin an sport@ist.de eure Ideenvorschläge, eure Hinweise, was können wir besser machen, wie können wir weiter fortfahren. Und bleibt fleißig dabei, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.